freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf. Es ist echt immer wieder schön, bei euch zu sein. In meinem Leben hat sich ziemlich viel getan und ich sehe ganz viele neue Gesichter, die ich vorher noch nie gesehen habe. Deswegen werde ich ein bisschen was zu mir sagen, nur ganz kurz. Ich komme aus Massenbach, lebe gerade in Adelzhofen und ich fange im April mit dem Lehramtsstudium an. Mein Ziel ist es, irgendwann mal Gemeindegründungsarbeit zu machen. Ich weiß nicht, ob ich dann Vollzeit in der Gemeindegründungsarbeit sein werde oder nicht, aber ich glaube, als Lehrer kann man das auch ziemlich gut nebenbei machen, hat ziemlich viele Kontakte und da hätte ich auch große Freude daran, Lehrer zu sein. Also in Ludwigsburg fange ich an, am 1. April, da dürft ihr gerne für mich beten, aber ich werde weiterhin hier in der Gegend bleiben und bin auch oft in Massenbach bei meinen Eltern, bei meinen Freunden und Verwandten. Ich habe schon gehört, letzte Woche ging eure Predigt über Philipper 2. Und diese Woche wollen wir uns auch mit Philipper 2 auseinandersetzen. Ich selber habe den Philipperbrief die letzten Monate versucht auswendig zu lernen und habe ganz große Freude dabei empfunden. Mir wurden so viele Sachen bewusst. Und als ich Philipper 2 auswendig gelernt habe, habe ich gedacht, darüber muss ich predigen. Und ich habe heute den Text nicht hinten an die Leinwand mit angeworfen, sondern ich will es euch auswendig vorsagen. Nicht, weil ich hier performen möchte. Ich weiß auch nicht, ob es richtig klappt. Letztes Mal hat es immer geklappt. Aber der Grund ist, weil ich euch ein Vorbild geben möchte im Auswendiglernen. Meine Oma, die hat als Kind das Vaterunser auswendig gelernt. Mittlerweile ist sie dement, weiß nicht mal mehr meinen Namen meistens, außer wenn man ihn sagt, dann weiß ich ihn für 5 Minuten. Aber jeden Abend betet sie das Vaterunser. Im Auswendiglernen, ich merke das jetzt auch beim Auswendiglernen, Philipperbrief, da liegt so ein Riesensegen drauf. Deswegen werde ich jetzt einfach anfangen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann dürft ihr gerne trotzdem eure Bibeln aufschlagen und mitlesen. Philipper 2, ab Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines sondern er erniedrigte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie wir Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Darum, meine Geliebten, wie ihr nun allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Ich hoffe aber, in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr. Das nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun zu euch zu senden. Ich bin aber voll Zuversicht, dass auch ich selbst bald zu euch kommen werde. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, mein Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte großes Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil er gehört hat, dass ihr krank gewesen seid. Weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere habe. Umso dringlicher habe ich ihn nun zu euch gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahegekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Soweit der Bibeltext, Philipper 2. Als ich es auswendig gelernt habe, habe ich festgestellt, ein Thema zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Kapitel durch. Und zwar ist das das Thema, was auch in Vers 3 angesprochen wird, Demut. Die ersten beiden Verse fordert Paulus noch zur Einheit auf. Auch in Kapitel 1 am Ende fordert er zur Einheit auf. Ihr sollt einmütig sein, eines Sinnes, gleiche Liebe haben. Und dann ab Vers 3 und Vers 4 sagt er, wie das geschieht, wie man zu dieser Einheit kommt. Nämlich der Schlüssel dazu ist Demut. Und die ganzen anderen Verse von Philipper 2 macht Paulus eine Sache. Er bringt Beispiele von Personen, denen ihr Leben von Demut gekennzeichnet war. Er fängt an mit Christus ab Vers 5, dann macht er weiter mit sich selber, dann Timotheus Vers 19 und ab Vers 25 mit Epaphroditus. Und jedes Mal tut er sie als Vorbild in Demut hervorheben. Und anhand von diesen vier Personen habe ich auch die Predigt aufgebaut. Nur, dass ich nicht bei Christus anfangen werde und bei Epaphroditus enden werde. Ich habe die Reihenfolge umgedreht. Ich werde bei Epaphroditus anfangen und bei Christus enden, weil ich mit Christus als dem perfekten Vorbild von Demut enden möchte. Hat jemand von euch einen Lieblingsweihnachtsfilm als einen von den Filmen, den er am allerliebsten guckt, von den vielen, vielen Weihnachtsfilmen, die immer an Weihnachten kommen? Was sind denn eure Lieblingsweihnachtsfilme?
Schöne Bescherung.
Schöne Bescherung? Keiner, der Sissi immer guckt? Oder Drei Haselnüsse für Aschenbrödel? Also ich habe auch einen absoluten Lieblingsweihnachtsfilm. Und zwar den kleinen Lord. Wenn der im Fernsehen kommt, ich gucke ihn immer an. Was mich an dem kleinen Lord so sehr begeistert, ist nicht in erster Linie der kleine Sadie, der Little Lord Fauntleroy, auch wenn er eine riesen Lebensfreude hat. Was mich noch viel mehr begeistert, ist seine Mama. Denn die Mama geht mit ihm nach England als Amerikanerin, als Bürgerliche zu dem Großvater, der Lord ist. Und sie darf nicht bei dem Großvater auf dem Schloss sein. Sie muss sich getrennt von ihrem Sohn aufhalten, muss woanders schlafen. Aber sie nimmt alles das in Kauf um ihren Sohn, damit es ihrem Sohn gut geht. Diese Mama, der Großvater, spricht mit ihr nur über einen Butler. Also spricht nicht mal direkt mit ihr. Und sie geht zu den Pächtern des Großvaters und kümmert sich um die Pächter. Sie hilft den Schwangeren bei den Geburten, sie nährt die Hungrigen und pflegt die Kranken. Sie nimmt sogar einen normalen Job an, obwohl sie das gar nicht müsste. Die Mama zeigt für mich eine riesen Demut, denn bei all der Ungerechtigkeit, die ihr widerfährt durch den Großvater, beschwert sie sich kein einziges Mal bei ihrem Sohn über den Großvater. Und das Schöne an dem Film ist die letzte Szene, die ihr hier seht. Ich habe leider kein schärferes Bild gefunden als das. Ganz am Ende sind alle drei auf dem Schloss und man sieht sie so Hand in Hand miteinander sitzen. Ich finde, was der Film vermittelt, ist, dass Demut zur Einheit führt. Genau das, was Paulus auch in unserem Bibeltext vermitteln will. Bevor wir auf den ersten Punkt gehen, habe ich euch noch eine Definition von Demut mitgebracht. Demut bedeutet, sich selbst ehrlich im Licht von Gottes Heiligkeit und unserer eigenen Sündhaftigkeit einzuschätzen. Demut bedeutet, sich selbst ehrlich im Licht von Gottes Heiligkeit und unserer eigenen Sündhaftigkeit einzuschätzen. Diese zwei Aspekte sind notwendig, um wahre Demut zu leben. Denn nur wenn wir erkennen, dass wir komplett sündhaft sind und dass allein Gott heilig und gerecht ist, nur dann kommen wir zu der Einstellung, dass wir selber ein Anrecht auf gar nichts haben. Und das ist auch die Definition von Demut von John Piper, die Erkenntnis oder die Gesinnung, dass ich ein Anrecht auf nichts habe. Das Gegenteil von Demut wäre Stolz. Und stolz sind wir alle. Die Frage ist nicht, habe ich Stolz oder habe ich nicht Stolz oder habe ich keinen Stolz, sondern die Frage ist, wie zeigt sich der Stolz in meinem Leben? Demut dagegen liegt nicht in unserer Natur. Um Demut müssen wir uns bemühen, die müssen wir pflegen und praktizieren. Ich lese oder fange an mit dem ersten Punkt und dazu schauen wir uns Epaphroditus an und sein Vorbild an Demut. Epaphroditus hat durch Opferbereitschaft herausgeragt. Und da schreibt Paulus in Vers 29, so nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahegekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Der Name Epaphroditus bedeutet so viel wie bezaubernd. Und bezaubernd war auch das Vorbild von Epaphroditus, welches er uns gibt. Wir wissen nicht viel über ihn. Das meiste, was wir über ihn erfahren, erfahren wir hier in diesem Text über ihn. Die Philipper haben Epaphroditus zu Paulus gesandt, damit er sich um Paulus kümmern sollte, ihm zur Seite stehen sollte, ihn ermutigen sollte. Er nimmt also einen Weg auf sich von 1200 Kilometern, lässt seine Familie zurück über mehrere Monate, seine Verwandte, seine Freunde und stellt sich an die Seite von einem Mann, der als Schwerverbrecher angeklagt ist. Was bedeutet, wenn er Pech hat, könnte auch er als Schwerverbrecher angeklagt werden. Unterwegs, erfahren wir in dem Text, erkrankt er und zwar so sehr, dass er fast stirbt. Und als er dann wieder gesund geworden ist, schickt Paulus ihn zurück nach Philippi und höchstwahrscheinlich war Epaphroditus derjenige, der den Philipperbrief überreicht hat an die Philipper. Also Paulus schreibt den Brief und schickt Epaphroditus mit dem Brief nach Philippi zurück. Sein Leben war von Opferbereitschaft gekennzeichnet. Ich habe in einem Buch gelesen von unseren Glaubensvätern, von den ersten Aposteln und Evangelisten. Und in dem Buch wurde berichtet, was die Kirchengeschichte über diese Leute übermittelt hat, also wie sie gestorben sind. Und ich habe die Liste für euch mitgebracht, die wird jetzt hier stehen. Der Apostel Jakobus, der wurde geköpft. Philippus, der Evangelist, wurde gekreuzigt. Der Apostel Matthäus wurde umgebracht in Äthiopien. Jakobus, der Bruder von Jesus, wurde geschlagen und dann gesteinigt und das im Alter von 94 Jahren. Der Apostel Matthias wurde gesteinigt in Jerusalem und dann geköpft. Das war der, über den sie die Lose geworfen haben. Der Apostel Andreas wurde gekreuzigt. Markus wurde in mehrere Stücke zerteilt. Der Apostel Petrus wurde gekreuzigt und zwar verkehrt herum. Der Apostel Paulus wurde geköpft. Judas, der Sohn des Jakobus oder auch Thaddäus genannt, wurde gekreuzigt. Der Apostel Bartholomäus wurde geschlagen und gekreuzigt. Der Apostel Thomas wurde von einem Speer durchstoßen. Lukas wurde in einem Olivenbaum gehängt. Simon der Zelot wurde gekreuzigt. Und Johannes, seine Geschichte ist die verrückteste. Er wurde in einen Kessel mit kochendem Öl geschmissen, überlebte auf wundersame Art und Weise und wurde anschließend auf die Insel Patmos verbannt. Diese Männer, die ich gerade vorgelesen habe, das waren unsere Glaubensvorbilder, die ersten Leiter der Gemeinde. Und all diejenigen haben so schreckliche Tode auf sich genommen. Ihre Opferbereitschaft war riesig. Diese Männer würden sagen, was, Michael? Du hast Angst, der Kellnerin von Christus zu erzählen, weil du befürchtest, sie könnte in deinen Schnitzel oder auf deinen Schnitzel spucken. Die würden vielleicht sagen, du hast Angst, deinem Nachbar von Christus zu erzählen, weil er über dich lachen könnte, oder deinem Nachbar im Bus von Christus zu erzählen, weil er über dich lachen könnte. Im ersten Jahrhundert nach Christus regierte in Rom ein Kaiser namens Nero. Dieser Nero machte die Christen verantwortlich für ein Feuer. Und es wird überliefert, dass Nero die Leichen der Christen an Pfählen aufgehangen hat an der Straße, sodass, wenn man nachts durch Rom lief, man keine Lampe oder Laterne brauchte, weil die Straßen beleuchtet waren von den brennenden Leichen oder Leichnamen von Christen. Christsein bedeutet nichts anderes als die Geburt in einer Arena genannt namens Rom. Und ich will dich fragen, wie sieht es mit deiner Opferbereitschaft aus? Wie viel bist du bereit in Kauf zu nehmen für Christus? Wir reden immer wieder von dem, was uns begeistert. Wenn wir einen Kinofilm gesehen haben, dann reden wir von dem Film. Aber wie viel reden wir mit unseren Arbeitskollegen oder Freunden über Christus? Demut zeigt sich durch Opferbereitschaft. Dazu haben wir uns Epaphroditus angeguckt. Jetzt als zweites, in Punkt 2, wollen wir uns Timotheus anschauen. Über ihn wird in den Versen 19 bis 24 berichtet. Und ich lese ab Vers 20. Denn ich habe sonst niemanden von gleicher Gesinnung, Paulus spricht hier von Timotheus, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr. Dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Timotheus, der stach aus der Masse heraus. Er war ein Juwel unter Egoisten. Er kennzeichnete sich dadurch, oder seine Demut zeigte sich dadurch, dass er sich für andere Leute einsetzte. Wir schreiben das Jahr 252 nach Christus und begeben uns in die Stadt Karthago. In Karthago war Bischof Cyprian gerade der geistliche Leiter. Und unter ihm hat sich eine Gemeinschaft gebildet von Christen, die Parabolani. Und diese Parabolani haben es sich zum Ziel gesetzt, dass sie andere Leute ermutigen wollen und kranke Leute pflegen wollen. Und 252 nach Christus brach in Karthago die Pest aus. Und ziemlich schnell verließ ein Großteil der Leute die ganze Stadt. Die Leichen wurden lediglich auf die Straßen geschmissen und die Leute hauten einfach ab. Es war Bischof Cyprian mit seinen Parabolani, die sich um die Erkrankten kümmerten, die kranken Leute pflegten, die Leichen begruben und sich der Stadt annahmen, in der Stadt blieben und die Stadt so vor der Verödung bewahrten. Ihr Leben oder ihre Demut zeigte sich durch Dienstbereitschaft an anderen. Und zur Zeit geht ja bei uns auch wieder das Coronavirus rum. Und ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt in der Situation wäre wie da und es wirklich hier ausbrechen würde, wie würde ich reagieren? Wäre ich bereit, wie die Parabolani, mein Leben als geringer anzusehen und die Erkrankten zu pflegen? Oder würde ich meine Hände in Unschuld waschen, mich verbarrikadieren und also nicht mehr rausgehen? Oder würde ich einfach abhauen? Ich glaube, das größere Zeugnis ist das von den Parabolani, die sich Zeit genommen haben für ihre Mitmenschen und Liebe gezeigt haben und demütig waren. Ich habe, als ich in den USA war, eine Predigt gehört von Paul Washer, einem amerikanischen Prediger. Und in der Predigt hat er etwas gesagt, ich habe es nicht verstanden. Er meinte, er wünscht sich für seine Söhne in erster Linie nicht, dass sie Missionsleiter werden oder geistliche Leiter in der Gemeinde. Was er für seine Söhne in erster Linie wünscht, ist, dass sie sich zu Packeseln machen für andere Leute und ganz hinten in der Menge hinterhergehen und die Lasten der anderen tragen. Und ich habe mich gefragt, wie kann man das seinen Söhnen wünschen? Ich habe es nicht verstanden. Aber ich glaube mittlerweile, es verstehen zu können. Paul Washer hat verstanden, dass wahre Größe sich in Demut zeigt, indem man sich selbst erniedrigt und die Lasten der anderen trägt. Inwiefern bist du bereit, den Packesel zu spielen von deinen Mitmenschen und die Lasten deiner Mitmenschen zu tragen? Ihr Eltern, ihr seid besonders herausgefordert. Denn eure Kinder lernen Demut nicht groß in der Schule und auch in den Medien wird Demut nicht groß als nachahmenswerte Tugend dargestellt. In den Medien sieht man die Politiker, die sich selber in den Mittelpunkt stellen. Im Sport wird von denen berichtet, die Tore schießen beim Fußball. Beim Football werden diejenigen gefeiert, die andere möglichst hart umchecken. Demut spielt keine große Rolle in unseren Medien. Deswegen ist es eure Verantwortung als Eltern, euren Kindern Demut beizubringen. Und ich habe mich gefragt, wie kann das gelingen? Ich habe euch zwei Tipps mitgebracht. Der erste Tipp ist, dient in der Gemeinde zusammen mit euren Kindern. Nehmt eure Kinder mit, wenn ihr am Bistro hinten steht und dient. Nehmt sie mit, wenn ihr Jungscha macht. Mein Vater hat mich immer wieder mitgenommen zu Krankenbesuchen oder Seniorenbesuchen. Und ich glaube, dass es mir jetzt noch eine große Hilfe ist und dass ich dadurch, dass ich mit meinem Vater geübt habe, jetzt viel lieber und gerne mache. Und der zweite Tipp ist, was ich mir persönlich vorgenommen habe, ich will mich, wenn ich mal Kinder habe, freuen, wenn sie Erfolg haben in der Schule. Und ich will mich auch für sie freuen, wenn sie Erfolg haben im Sport. Aber ich will mich noch mehr freuen, wenn sich in ihnen Charakterzeichen wahrer Demut zeigen. Dann will ich ihnen Geschenke machen. Dann will ich den Mädchen Blumen vorbeibringen oder die Jungs ins Stadion einladen. Dann will ich mich richtig mit ihnen freuen, sodass sie merken, Demut ist was Tolles, was Nachahmenswertes. Das war der zweite Punkt anhand von Timotheus. Der dritte Punkt, darauf werde ich nur kurz eingehen. Hier spricht Paulus von sich selber. Und zwar in Vers 17, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Um das zu verstehen, was Paulus hier erzählt, müssen wir uns in die Kultur der Griechen und Juden hineinbegeben. Er berichtet hier von einem Trankopfer und er stellt sich selbst als das Trankopfer dar und die Philipper als das Brandopfer. Es war üblich bei den Juden und bei den Griechen, dass man Opfer dargebracht hat und das Trankopfer wurde in Form von einem Liter Öl oder Wein zusätzlich als Nebengabe auf den Kopf des Brandopfers getan. Was Paulus hiermit also sagt, ist, ihr seid das eigentlich Große und ich selber bin nur so was Nebensächliches, so ein nebensächliches Trankopfer. Einige Kommentatoren oder die meisten der Kommentatoren gehen sogar noch weiter und sagen, in dieser Stelle deutet Paulus auf seinen eigenen späteren Opfertod hin. Paulus hatte also hier schon vor Augen, dass er später mal sterben würde. Und wenn das stimmen sollte, ist es umso bewundernswerter, dass Paulus hier schreibt, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen, gleicherweise soll auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Demut, ist meine Überzeugung, führt zu Freude. Paulus empfindet Freude, obwohl er weiß, dass er bald sterben wird. Und je größer unser Schuldbewusstsein ist, unser Verständnis vom Kreuz, desto demütiger wird unsere Haltung und desto mehr können wir uns freuen, auch wenn die äußeren Umstände nicht zum Freuen sind. Diejenigen, die Freude empfinden inmitten von Zeiten großen Leides, sind diejenigen, die verstanden haben, dass in diesem Leben unser Leid niemals so groß sein wird wie unsere Sünde. Oder wie Jonathan Edwards es ausdrückte, die größten Bedrängnisse und schlimmsten Umstände, mit denen wir in dieser Welt zu kämpfen haben, sind immer noch weitaus kleiner, als wir es verdient hätten. Paulus hatte den Tod vor Augen und ihn haben bestimmt viele Gefängniswärter beobachtet. Ich habe mich gefragt, angenommen einer der Gefängniswärter beobachtet ihn, sieht, dass er sich freut und stellt ihm die Frage, Paulus, wieso kannst du dich freuen in dieser Situation? Ich glaube, Paulus, seine Antwort hätte in etwa folgendermaßen lauten können. Ich hatte die Hölle verdient, genauso wie du. Aber Gott in seiner Gnade hat mich zu sich gezogen, hat mir neues Leben gegeben. Und jetzt habe ich den Himmel als Ausblick. Wieso sollte ich dann traurig sein, wenn ich doch weiß, dass ich bald bei Gott im Himmel sein werde? Demut führt zu Freude. Weil wir, wenn wir Demut leben, wenn wir wahrhaft demütig sind, erkennen, dass wir eigentlich nichts verdient haben, dass alles ein Geschenk Gottes ist. Das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt, der schönste Punkt, Christus. Der Demütige wird erhöht werden. In Vers 5 bis 8 heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Christus hat alle Privilegien, die er hatte, aufgegeben, wurde Mensch, nahm unseren Körper an, wurde nicht nur ein normaler Mensch, sondern wurde ein Baby, das gestillt werden musste, das in Windeln machte. Und er ging noch weiter, er wusste, er würde sterben. Er war bereit, diesen Tod in Kauf zu nehmen. Und dann heißt es in Vers 9, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Also weil Christus sich selber erniedrigt hat, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Welche Lektion lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass der Weg nach oben zunächst nach unten führt. In Jakobus 4, Vers 10 heißt es, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das demütigt euch steht hier nicht im Passiv, es steht im Aktiv. Wenn wir uns aktiv demütigen, dann dürfen wir die Verheißung in Anspruch nehmen, dass Gott uns erhöhen wird. Nick Valendas war ein Seiltänzer. Die ganze Familie war eine Familie verrückt nach Seiltanz. Sein Großvater kam aus Deutschland ursprünglich nach Amerika und wurde als Seiltänzer bekannt, starb sogar als Seiltänzer. Aber trotzdem war die Familie weiterhin in dem Seiltänzerfieber drin. Und Nick Valendas, ihr müsst über ihn wissen, er war Christ. Er war der erste Mensch, der 2012 die Niagara-Wasserfälle überquerte auf dem Seil. Ungesichert mit einem Funkmikro am Kopf, während er live seine Überquerung kommentierte. Er war auch derjenige, der 2013 als erster Mensch den Grand Canyon überquerte auf dem Seil. Und als er nach so einem Ereignis von einem Journalisten oder Reporter beobachtet wurde, beim Müllaufsammeln von dem Schauplatz, fragte der Journalist ihn, warum er das macht. Und seine Antwort lautete folgendermaßen: 3 Stunden Schutt aufräumen tut meiner Seele gut. Demütig zu sein gelingt mir nicht ohne Anstrengung. Wenn ich mich also in Situationen zwingen muss, die mir zu Demut verhelfen, dann soll es so sein. Ich mache das, weil es ein Weg ist, mich selbst vom Stolpern zu bewahren. Als Nachfolger Jesu schaue ich auf ihn, wie er die Füße anderer wäscht. Ich mache das, denn wenn ich nicht bewusst anderen diene, dann diene ich nur meinem eigenen Ego. Nick Valendas hat verstanden, dass er sich aktiv bemühen muss zu demütigen oder zu demütigen Handlungen. Ich habe mich gefragt, wie können wir uns aktiv demütigen? Ich habe 4 Wege mitgebracht für euch. Der erste ist der herausforderndste. Aber ich glaube, dass es so gut ist, wenn wir ihn praktizieren. Und zwar, bekenne anderen deine Sünden. Gestehe anderen ein, womit du zu kämpfen hast. Wenn wir das tun, stellen wir schnell fest, der andere hat mit ähnlichen Sachen zu kämpfen. Und mit anderen wird auch offen zu uns und eine Einheit entsteht. Die zweite Möglichkeit, sich aktiv zu demütigen, frage andere nach Hilfe. Die dritte Möglichkeit, spende mal einen Betrag anonym, und zwar einen größeren Betrag. Und der 4. Weg, behandle andere besser als dich selbst, indem du deine Bedürfnisse unter die der anderen stellst. Wir haben gerade eben gelesen, dass irgendwann mal sich jedes Knie vor Jesus beugen wird. Mit anderen Worten, irgendwann wird es einen Tag geben, wo es nicht mehr möglich sein wird, vor Christus zu stehen. Und du stehst vor der Wahl, du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du demütigst dich selbst aktiv, bekennst vor Christus, dass du Sünder bist, dass du abhängig bist von ihm, dass du ihn brauchst, nimmst ihn als Herrn in deinem Leben auf. Wenn du diesen Weg wählst, dann kannst du die Verheißung aus Jakobus 4, Vers 10 in Anspruch nehmen, dass du später mal erhöht werden wirst, dass du später mal in der Gemeinschaft Gottes sein wirst. Wenn du dich dagegen entscheidest, dann wirst du auch gedemütigt werden, aber nicht freiwillig. Und dann darfst du diese Verheißung nicht in Anspruch nehmen. Ich hätte allein mit dem Beispiel von Christus alle 3 vorherigen Beispiele auch bringen können. Denn in Christus seinem Leben zeigt sich eine riesen Opferbereitschaft, wie bei Epaphroditus. Er hat alles gegeben für uns Menschen. Es zeigt sich eine riesen Dienstbereitschaft für uns. Er hat uns so sehr geliebt, dass er sein Leben gab, uns Menschen. In Christus seinem Leben zeigt sich auch Freude bei dem, was er tat. Denn in Hebräer 12, Vers 1 bis 2 lesen wir, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, So lasst uns alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen auf das Ziel, indem wir hinschauen auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und die Schande für nichts achtete. Also Christus hatte den Blick auf den Himmel gerichtet und dadurch hatte er Freude. Christus ist das perfekte Beispiel an Demut und ihn wollen wir nachahmen. Lasst mich noch mit uns beten. Herr, danke, dass wir dich haben dürfen als souveränen, als allmächtigen Gott. Danke für alles, was du für uns getan hast, dass du es uns vorgemacht hast, wie wir auf dieser Erde leben können. Und es liegt nicht in unserer eigenen Natur, wir müssen uns darum bemühen. Und wir beten, dass du jedem von uns eine demütige Gesinnung gibst, dass wir einander in Liebe begegnen, dass wir einmütig miteinander umgehen, dass wir den anderen über uns selbst stellen. Helfe uns dabei, Herr. Und schenk du dadurch, durch diese Demut, Einheit. Amen.